Also tatsächlich ist das Festival damals ja schon entstanden aus der relativ simplen Idee, lass mal eine Party planen, die wir selber feiern wollen. Wir haben uns einfach nur gedacht, was möchten wir als Gast selber erleben?
SIP Podcast. Für alle, die Gastro neu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi.
Und Jan-Peter. Hallo.
Und ja, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns auch sehr über das Thema und den Gast, den wir heute zu unserem Thema eingeladen haben. Wir haben hier schon was am Start, nämlich warmes Bier und kalte Ravioli, weil wir sprechen nämlich über das Thema Festivals heute.
Yes. Und wer ist unser Gast heute?
Unser Gast ist Bernd Dix. Bernd hat zusammen mit zwei Jugendfreunden mal eben so das größte oder eines der größten Elektronikfestivals auf dem europäischen Kontinent aus der Taufe gehoben, nämlich das Parukaville Festival in Weeze an der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen, da wo die
wer
drei Jungs herkommen.
Nicht. Ja. Und weil ihnen so langweilig ist mit einem Festival mit irgendwie 70.000 Mann pro Tag, haben sie sich gedacht, komm, lass doch noch mal ein zweites machen und haben noch das San Remo Festival gegründet. Genau. Okay. Und wir sprechen in dieser Folge über jede Menge spannende Dinge. Also wie organisiert man sowas? Und glaubt mir, da gibt es wirklich viel mehr, als man denkt. Über Food and Beverage Trends, also haltet euch fest, das wird richtig spannend.
Ja, von wegen nur Dosen Ravioli, das war vielleicht einmal so. Und natürlich wird es wahrscheinlich auch immer irgendwo eine Dose Ravioli auf einem Festivalgelände noch zu finden sein. Auch darüber sprechen wir übrigens. Aber also da tut sich unglaublich viel. Und Parukaville und auch San Remo, das neue Format von den Jungs, die sind da wirklich richtungsweisend und ich muss sagen, der Teufel steckt da so krass im Detail. Also es ist Wahnsinn, was das alles dazugehört, um so ein Festival zu machen. Und natürlich sprechen wir auch ein bisschen darüber, wie sich die gesamte Veranstaltungs- und Eventbranche weiterentwickelt, was diese Branche auch braucht, um wachsen und gedeihen zu können. Ist ja schließlich ein wichtiger Teil der Hospitality.
Absolut. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so viel geteasert. Lass uns unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht mehr lange auf die Folter spannen. Lieber Bernd, schön, dass du da bist, hier bei uns im SIP-Podcast.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Echt klasse, dass wir mit dir heute über das sehr, sehr spannende Thema Festival und Festival-Business sprechen können.
Sehr gerne, freue mich.
Ja, es wird richtig cool.
Ja, ich würde sagen, bevor wir gleich mit unserem Fragenkatalog auf dich losballern, wollen wir vielleicht noch ganz bisschen was zu dir und deiner Person sagen, damit die Leute da draußen auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Also du bist ja in Weeze aufgewachsen, ne? Also in dem Ort, in dem ihr das Parukaville Festival ausrichtet, bist du ja auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und hast dort den großen Teil deiner Jugend verbracht, ne? Also wirklich in der Heimat.
Ja, genau. In diesem schönen, schönen kleinen Weeze an der holländischen Grenze, 10.000 Einwohner, mindestens genauso viele Tiere. Also ja, so ist das ja auch mit dem Festival kurz entstanden. Also weil wir sind halt drei Jungs aus Weeze vom Dorf und wir waren so das Sandwichdorf zwischen den coolen Städten Goch und Kevela. Und bei uns war halt nie was los. Und damit was los ist, haben meine Geschäftspartner Norbert und Georg und ich haben dann angefangen, so Beachpartys auf dem Rathausplatz zu machen. Das war so 2011. Und so fing das dann auch tatsächlich an mit den Veranstaltungen.
Sehr geil.
Also ganz klein, wirklich, wir wollten was Cooles machen. Und das war genau das Ding, wie wir angefangen haben mit Veranstaltungen.
Ja, klein ist fast ein bisschen untertrieben, weil die Beachpartys hatten ja dann bis zu 5.000 Personen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Also die dann schon da bei euch dann mitgefeiert haben. Das ist ja schon sozusagen ja das halbe Dorf, das dann vor Ort gewesen ist.
Exakt. Absolut. Das Coole an der Geschichte war eigentlich, Norbert und Gerich, meine Partner, die waren Einzelhandelsimmobilienentwickler. Und das heißt, wir haben sogar den Dorfplatz vermessen lassen, damit wir diese Beachparty mit vernünftigen Mitteln auf die Beine stellen. Und du musst dir das so vorstellen, weil die Einzelhandelsimmobilien entwickelt haben, so Pennymärkte und so, da brauchst du auch immer Brandschutz, da brauchst du Evacuation Routes, also Notausgänge, du brauchst gute Kontakte zu den Behörden, du musst eine Theke planen können, du musst Security steuern können, du musst Pressearbeit machen und. Dadurch haben wir eigentlich unsere Erfahrung zusammengesammelt und haben die am Ende eigentlich für das Parukaville Festival, was dann ja 2015 an den Start gegangen ist, nur noch skalieren müssen.
Mega.
5.000 waren schon da, mal 4 oder 5, dann bist du schnell bei 20.000, 25.000.
Also wäre super merkwürdig.
Dann haben wir schon mal das erste Learning.
Auf jeden Fall.
Also sprich, willst du ein Festival starten, fang am Rathausplatz an.
Tatsächlich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, weil wenn du maßstabsgetreu anfängst zu planen, wo ist der Gullideckel, wo steht der Bierwagen, wo steht der Pommeswagen und das auch irgendwie mehrere Wochen vorher den Behörden zeigen kannst, dann hast du einen unfassbar großen Informationsvorteil und aber auch einen Vertrauensbonus, der sehr wichtig ist für junge Veranstalter. Das heißt, wir sagen immer, und so war es dann auch, alles das, was hier maßstabsgetreu eingezeichnet ist, in dieser Karte, wird auch genauso gebaut. Und da gibt es dann nicht irgendwie mal einen Fluchtweg, der fehlt oder irgendwie eine Kasse, die fehlt, sondern das wird auch so gebaut. Und dann kannst du sogar hingehen zu den Behörden, liebe Behörden, 2-3 Wochen vor der Veranstaltung, seid ihr damit zufrieden oder fehlt euch noch ein Fluchtweg? Das heißt, du wirst nicht einen Tag vor Veranstaltung erst damit behelligt, so nach dem Motto, ach ja, aber da vorne muss noch ein Notausgang hin, den du nicht eingeplant hast. Also maßstabsgetreue Vorarbeit Wochen vorher hilft unheimlich, Vertrauen bei den Behörden zu gewinnen und auf der anderen Seite eine Planungssicherheit herzustellen, weil da musst du nicht in der letzten Minute noch irgendwo einen Notausgang herbasteln, den du nicht hast.
Ihr hattet im ersten Jahr 25.000 Gäste beim Festival ungefähr. Mittlerweile habt ihr irgendwie ja das Zehnfache eigentlich. Ihr habt also bis zu 70.000 Gäste pro Festivaltag mittlerweile.
Super krass.
Na, einfach um ein paar Zahlen mal in den Raum zu schmeißen. 6.000 Mitarbeitende am Veranstaltungswochenende. Also wirklich dann schon mehr Mitarbeiter als, genau, als bei den Beachpartys Gäste damals.
Genau, wir haben tatsächlich insgesamt so um die 6.500 Mitarbeiter während dem Festival. Das ganze Jahr über sind wir inzwischen bei 42 festangestellten Mitarbeitern, die immer noch in Weeze, wir haben dort schöne Büros gebaut. Wir suchen noch Mitarbeiter, also wer noch auf der Suche ist, kann gerne auf perukaville.com/jobs nochmal nachschauen. Genau, das hilft uns tatsächlich dann im Sommer an einem Wochenende bis zu, inzwischen sind wir schon 75.000 Gäste pro Tag, also 225.000 Gäste übers Wochenende. Das ist international vergleichbar mit Tomorrowland. Das Wacken-Festival hat eine ähnliche Größe, Rock am Ring ist sogar ein Ticken kleiner. Also das in nur 6 Jahren Festival. Also wir haben ja erst 6 Editionen gemacht, das muss man ja auch erstmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das war schon, glaube ich, eine ganz gute Leistung, die es so in Deutschland nicht gab.
Und das, was du vorhin meintest am Anfang mit diesem Plan, deswegen, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf zurück, weil dass man das so alles so skalieren kann, ne? Also da bin ich minutiös aufgezeichnet. Müsst ihr diesen Plan dann jedes Jahr aufs Neue zeichnen, weil ihr jedes Jahr ein bisschen anders seid, jedes Jahr ein bisschen größer werdet, so? Also ich stelle mir das ja nach einer extremen, also es klingt nach einer extremen Detailarbeit.
Ja, da ist ein Mitarbeiter, der macht eigentlich fast nichts anderes. Das ist ein Bauzeichner. Da ist wieder die Parallele zur Bauindustrie. Wir machen diese Pläne in CAD, das machen aber inzwischen eigentlich alle großen Veranstalter. Für uns war das von Anfang an einfach aufgrund unserer Bauvergangenheit, war das sonnenklar, dass wir genau so arbeiten wollen. Inzwischen ist es so, wir bauen ja um die 60 Kilometer Bauzäune, wir haben 30 Kilometer Lichterkette, die aufgehangen wird, wir haben mehrere hundert Duschen und Toiletten, die aufgebaut werden müssen, wir haben ohne Ende Stromkabel, die verlegt werden müssen. Wenn du das nicht minutiös vorher planst und dann auch eine entsprechende Materialliste dir auswerfen lässt, ja, zum Beispiel der Busbahnhof, ja, dann machen wir auf dem Computer, können wir einen Ausschnitt ausschneiden von dieser geplanten Karte und dann sagt das Programm, du brauchst 126 Bauzäune. Dann brauchst du auch nicht 125 und nicht 127, sondern 126. Und wenn der Typ, der es aufbaut, nachher einen über hat, dann hat er was falsch gebaut. Weil wir haben das geplant und zwar so, wie es sein muss. Und das ist tatsächlich, weil wir bauen, das Perukaville Festival bauen wir ungefähr 6 Wochen auf für 3 Tage Party. Ist ein bisschen verrückt, aber ist so. Die Mainstage mit ungefähr 170 Metern Breite ist so das, was wir am meisten oder was, wo wir am längsten für brauchen. Aber wir haben eigentlich dann die Leute, die das gezeichnet haben, diesen Plan, die laufen dann mit den entsprechenden Bauleuten, die Bauzäune aufbauen, die gehen dann mit so einem GPS-Tracker, gehen die dann auf den Platz, wo quasi der Startpunkt des Bauzauns ist. Und dann wird er auf den Zentimeter genau eingezeichnet. Oder der Swimmingpool wird auf den Zentimeter genau eingezeichnet. Die Würstchenbude wird auf den Zentimeter genau eingezeichnet. Weil dann hast du, am Ende hast du nie irgendwo eine Ungenauigkeit, wo du dann merkst, oh verdammt, hier fehlt ein Meter. Ich glaube, jeder große Veranstalter kennt das. Verdammt, hier fehlt ein Meter. So, wenn du das aber befolgst und auch leider dann ein bisschen pingelig bist und diesen Plan verfolgst, dann hast du das Problem am Ende nicht.
Also wir können wahrscheinlich schon mal eins festhalten, was macht Perukaville anders als andere Events? Ihr seid extrem genau. Aber dennoch würde mich jetzt gerade mal voll interessieren, weil du vorher meintest, wir haben eine ähnliche Größe wie andere sehr bekannte Festivals und das irgendwie nur in so kurzer Zeit. Was würdest du sagen, macht euch denn so besonders im Vergleich zu allen anderen?
Das Geheimnis unseres Erfolges war, glaube ich, nicht nur, dass wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren, sondern dass wir auch die richtige Story hatten. Also wir haben das Thema Musikfestival in Deutschland auf ein komplett neues Level in Sachen Experience gebracht. Ich halte gerne schon mal Vorträge und dann hole ich immer so Fotos raus von Festivals im Jahr 2012. Da sind sehr gruselige Bilder von schwarzen Satteldachbühnen drin, wo rechts und links vielleicht ein Banner hängt, wo dann aber ansonsten eigentlich ein paar Bierbuden auf dem Eventgelände sind und das war's dann eben. Vielleicht hier und da mal noch ein Sponsor oder Sponsormeile oder wie es auch immer gedauert hat. Aber wir waren damals auch auf eins meiner ersten Festivals. Wir haben uns zwischen den Auftritten der Bands haben wir uns einfach furchtbar gelangweilt. Und du kannst auch irgendwann nach dem sechsten Bier keins mehr trinken, weil du voll bist. So, und das war im Bereich, was wir mit Dance-Musik gemacht haben und international wurde es uns ja auch noch vorgemacht. Ja, Tomorrowland hat es in dem Zeitraum einfach gezeigt, wie es geht. Bunte Märchenlandschaft haben die gemacht. Wir haben so eine verrückt rostige Stadt gebaut. Und du hast bei Perucaville tatsächlich das Gefühl, wenn du drei Tage übers Gelände gelaufen bist, ich habe immer noch nicht alles gesehen. Und das ist das Ziel. Und da geben wir ganz, ganz viel Geld und Energie und Kreativität rein, dass wir aus diesem normalen Musikfestival eine richtige Stadt machen, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird. Wir haben einen fiktiven Gründervater, der hat ein Gesetz erlassen, mögen Wahnsinn, Liebe, pure Glückseligkeit regieren. Du kannst bei uns heiraten, du kannst bei uns im Swimmingpool kannst ein Seepferdchen machen, du kannst dich tätowieren lassen im Knast, du kannst eine Postkarte an deine Mama schicken mit Originalstempel der Deutschen Post aus Perucaville. Also du hast einfach echt was zu tun. Und das Geile ist halt auch noch, es sieht so geil aus, dass jeder davon Instagram-Fotos machen möchte und ein bisschen flexen möchte. Darf man bei Festivals einfach nicht vergessen. Das ist heutzutage, glaube ich, auch das, wo alle hin müssen. Entweder ist man ein total kredibiles Musikding, das hat absolut seine Berechtigung, gar keine Kritik, oder aber man ist einfach eine Experience. Und ich glaube, da wird auf kurz oder lang werden sich da alle Festivals drauf einstellen müssen. Das sieht man ja international schon. EDC Las Vegas, Tomorrowland haben wir ja schon mehrmals genannt, aber es gibt auch Boomtown in UK zum Beispiel. Mhm. Total abgefahrenes Konzeptfestival. Mysteryland in USA, Elro, die überall verrückte Festivals machen, wo dann irgendwo Gummitiere durch die Gegend fliegen oder Konfetti ohne Ende durch die Luft fliegt. Also das sind einfach Sachen, die man einfach nur einmal im Jahr erleben kann. So, seine Freunde zum Campen kann man irgendwie gefühlt jedes Wochenende einladen.
Ja, es ist, also Campen ist aber vielleicht sogar ein ganz gutes Stichwort, weil es ist ja für viele Menschen auch wirklich so ein Urlaub. Ne? Also es ist ja nicht nur irgendwie ein Konzertbesuch, ein ausgedehnter Konzertbesuch sozusagen, sondern wirklich ein langes Wochenende Urlaub auf einem Festival im Grunde genommen. Ne? Und wo man dann entsprechend dann natürlich auch mehr erleben möchte, als wenn man jetzt in Anführungszeichen nur auf ein Konzert ginge.
Ich sage mal ganz süffisant, unser größter Konkurrent ist eigentlich Mallorca. Weil wo geht man, wenn man mit zehn Leuten Bock auf Party hat, da gibt's zwei Möglichkeiten hier bei uns im Westen. Entweder du nimmst den Flieger nach Mallorca oder du gehst zu Perucaville. Genau so ist es doch.
Und genau die Frage haben wir uns by the way auch gestellt. Weil wir haben uns nämlich auch eure Preise angeguckt und vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber quatschen, um die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen abzuholen. Das ist ja eben, wie du auch gerade gesagt hast, es ist ein Erlebnis, ne? Es sind nicht Konzertkarten, so. Und wir haben uns die Preise mal angeguckt und haben uns gedacht, na gut, in der etwas höheren Kategorie, da wäre so eine Woche Maler auch drin, ne? Für zwei.
Ja.
Vielleicht magst du mal so ein bisschen über die verschiedenen Konzepte erzählen, ja, wie ihr so die Leute unterbringt, was man da alles so buchen kann, einfach mal so ein bisschen Gesamtüberblick.
Ja, also tatsächlich, wir sind grundsätzlich eins der teuersten Festivals in Deutschland, das muss man so sagen. Das wollen wir aber auch ehrlich gesagt so, weil wir natürlich auch die entsprechende Qualität liefern. Und das Schöne an der Geschichte ist, die Leute kaufen teilweise ja im Oktober 2022 die Tickets schon für 2023, weil dann machen wir unseren ersten initialen Ticket-Sale. Und das führt dazu, dass viele sich einfach unfassbar auf dieses Wochenende freuen und das auch nicht kaputt machen lassen. Das heißt, wir haben unfassbar wenig Leute, die sich prügeln, nämlich gar keine, also so gut wie gar keine. Die Polizei sagt immer, auf der Klever Kirmes um die Ecke ist mehr los als bei uns mit irgendwie 200.000 Leuten. Also das hat tatsächlich auch einen gewissen Wert und die Leute sehen auch in der Qualität unserer Festivalproduktion, dass es das wert ist und natürlich auch in dem Line-Up. Wir bieten grundsätzlich natürlich Tageskarten an, wir bieten Full-Weekend-Tickets mit Camping an und das Camping kann man dann auch noch upgraden, wer Bock auf Hospitality hat. Da gibt's dann Komfort-Zelte, da gibt's Tipis oder Häuschen mit Boxspringbetten. Mit Kühlschränken. Es gibt aber auch richtige Bunkhouses, so nennen wir die. Das sind Holzhütten, die man entsprechend upgraden kann. Und es gibt sogar so kleine Suiten, die sind aber schon leider ausverkauft. Die haben nämlich eine eigene Toilette drauf. Mhm. Also, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr noch kommen wollt.
Ja, aber jetzt schnell. Alle schon parallel am Gucken nach den Tickets. Wir sind ja so mitten in verschiedenen Querbereichen drin. Ne? So, wir sprechen schon ein bisschen über Trends. Vielleicht können wir da mal kurz ein bisschen einsteigen. Und zwar VIP-Luxus. Ich meine, ich habe gerade vorher erzählt, ich musste früher noch einen Graben um mein Zelt graben und ich bin trotzdem halt irgendwie abgesoffen in dem Zelt, weil ich halt irgendwas falsch gemacht habe. Habe irgendwie Dosenravioli gegessen und habe mich gelangweilt zwischen den Shows. Welche Trends spielen bei euch eine große Rolle im Moment?
Grundsätzlich, wie ich schon sagte, das Thema Experience und Hospitality. Das sind tatsächlich Sachen, die man natürlich so als kleiner Festivalveranstalter relativ schwierig nur auf die Beine stellen kann, weil die Infrastruktur, die du dafür ranholen musst, ist natürlich extrem. Wir sind ja jetzt wirklich in Weeze auf einem Feld an einem Flughafen. Das heißt, wir müssen jeden Wassertropfen da irgendwie hin eskortieren mit langen Schläuchen und wir müssen das Abwasser komplett wieder abtransportieren mit LKWs. Das ist natürlich schon so eine Sache, die ist nicht ganz so einfach. Das gleiche gilt halt für Strom, das muss auch irgendwo dahin. Und diese Holzhütten und diese Comfort- und Deluxe-Camping-Sachen, die kriegt man auf dem Markt eigentlich nur, wenn man wirklich ein größerer Abnehmer ist, weil tatsächlich, das ist der Trend, die Leute schon auch Bock drauf haben. Man merkt das gerade jetzt nach Corona, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker, aber wenn sie denn mal rausgehen wollen und sie wissen, dass das ein gutes Event ist oder eine gute Reiselocation, dann geben sie tatsächlich auch mehr Geld aus. Also lieber mal in ein 5-Sterne-Hotel investieren oder in so eine Hospitality-Geschichte als 2 oder 3 Events mit einem Regular-Ticket. Das ist so ein Trend, den wir momentan beobachten. Das geht bedauerlicherweise ein bisschen zulasten der Veranstaltungen, die in etwas kleiner sind. Wir haben ja auch noch ein zweites Festival, das Sanremo-Festival. Da merken wir das zum Beispiel auch. Die Leute sind sehr zurückhaltend. Der Ticketverkauf läuft, aber es ist halt nicht so wie bei Paruka, wo wir sagen, ja, das Ding wird sowieso ausverkaufen. So. Das merkt man tatsächlich schon, weil die Leute aufgrund von der Ukraine-Krise und der Energiekrise einfach gerade die Kohle leider nicht so locker haben. Und aber auch, weil 2 Jahre lang keine Events waren. Ne? Ich glaube, das haffern wir immer noch, dass viele Leute einfach Couch-Potatoes geworden sind. Ich sag dann immer, aus der Gruppe von 10 Leuten waren früher 5 Leute auf jeden Fall am Start, 3 wurden überredet und die anderen 2 haben dann ein Ticket sich gekauft, weil alle anderen hingegangen sind. So, und die letzten 20% jetzt noch von der Couch runterzuholen, ist einfach deutlich schwerer geworden.
Okay, das ist also, du hast sozusagen schon einen großen Themenkomplex, über den wir mit dir auf jeden Fall auch sprechen möchten, jetzt schon von alleine angerissen. Das ist sehr gut. Also das Festival-Business nach Corona. Also wir hatten uns im Vorfeld überlegt, wir wollen jetzt gar nicht mehr so über die ganze schwierige Zeit in Corona sprechen, wo natürlich festivaltechnisch sehr wenig stattfinden konnte, wo man natürlich dann sich mit digitalen Formaten vielleicht ein Stück weit das Ganze überbrückt hat. Aber jetzt, letztes Jahr seid ihr ja wieder da gewesen und du hast schon gesagt, es haben sich so ein bisschen so Dinge verändert. Also wenn du dir jetzt euer Festival anschaust, aber vielleicht auch so generell das Festival-Business, was sind da so für dich so die Dinge, wo du sagen würdest, ja, das hat sich schon im Ausgehverhalten, in den Ansprüchen, aber auch in den, was weiß ich, in den Bedürfnissen, ob es jetzt ein Sicherheitsbedürfnis ist oder vielleicht sogar das krasse Gegenteil, also die totale Abfahrt. Was hat sich da bei den Gästen aus deiner Sicht verändert?
Was ich eins schon erwähnte, ist halt, ne, man ist bereit, irgendwie 400 Euro für ein Madonna-Ticket auf den Tresen zu legen, aber dann das 39-Euro-Ticket für den Newcomer XY, das spart man sich dann. Ne? Das ist natürlich eine Entwicklung, die sicherlich total traurig ist, gerade was junge Talente angeht. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist natürlich auf Großveranstaltungen immer ein Thema. Ich fand es tatsächlich aber letztes Jahr, also 2022, nach der Corona-Pause, schon sehr interessant zu beobachten, wie einige Leute sich erstmal dran gewöhnen mussten, dass man wieder Menschen um sich herum hat. Also eine meiner ersten Großveranstaltungen mit Freunden war ein Rammstein-Konzert in Berlin und das waren ja 70.000 Menschen und da waren 2 dabei, die einfach gesagt haben, wow, Scheibenkleister, ey. So viele Menschen habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Der eine hatte Panik in den Augen. Das musste sich, glaube ich, im letzten Jahr absolut wieder regenerieren, sage ich jetzt mal. Weil vorher hat man ja mit 1,5 Meter Abstand und es gibt ja immer noch die Aufkleber teilweise vor den Schaltern, ob man Abstand halten soll. Wenn man beim Bäcker ansteht, dann haben die Leute immer noch 1,5 Meter Abstand, was früher undenkbar war. Da sind die einem ja fast in die Tasche gekrochen, ja, beim Schlange stehen. Das sind so Sachen, die sich, glaube ich, immer noch wieder renaturieren müssen. Ansonsten ist die Motivation rauszugehen und auch das Gefühl, ich kann einfach mal von meinem Alltag abschalten, das ist für die Leute schon unheimlich wichtig. Und das ist, glaube ich, bei 90% aller Leuten wieder da. Die Leute verstehen, wenn ich rausgehe, wenn ich Party mache, kann ich einfach mal den Alltag, den Stress im Alltag vergessen. Während der Corona-Zeit habe ich unfassbar viele Konflikte im Freundes- und Bekanntenkreis beobachtet, wo ich dachte so, ey Leute, ihr müsst eigentlich mal wieder an die Theke und ein Bier trinken. Und dann ist wieder gut.
Bisschen normal werden.
Ja, das ist ja auch das Interessante. Ne? Es gab ja auch Krisenzeiten, hat die Veranstaltungsindustrie total profitiert. Also in der Finanzkrise beispielsweise, ne? Weil die Leute haben gesagt, so ja, feiern gehe ich auf jeden Fall.
ne? Heile Welt, ne? So ein Stück weit.
Ja. Aus dem Alltag ausbrechen. Und das ist ja genau das, was wir machen. Und um ausbrechen zu können, und das ist, wie gesagt, auch der Trend, den ich auch schon mal angedeutet habe, ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass die Veranstalter eben nicht mehr nur die Band auf die Bühne stellen, sondern wie bei Rammstein, wie bei Madonna, da muss einfach auch eine Show dabei sein, die knallt, ja. Also ich habe da bei Rammstein gestanden mit diesen riesen Flammenwerfern. Ihr habt bestimmt alle irgendwelche Fotos davon gesehen, wo Stadien oben die Flammen rauskamen. Ich habe mir einfach nur gedacht, was seid ihr für kranke Menschen? Das ist super, ich will das auch.
Wo kriege ich diese Flammdinger her?
Ja, vor allen Dingen, wo kriege ich die Genehmigung dafür?
Wenn du schon jemanden in der Band hast, der sich mit Pyrotechnik und so natürlich auch auskennt und so, dann ist das natürlich wundervoll, ne? So, das ist natürlich immer schon so ein USP bei Rammstein gewesen. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Jetzt habe ich mich tatsächlich in einem Gespräch mit Freunden neulich, wo ich auch über Festival gesprochen habe, habe ich mich das gefragt, hat da eigentlich jeder Künstler, also jetzt bei den Headlinern, so seine eigenen Vorstellungen, was dann so an drumherum passieren soll? Also welche Art von Pyrotechnik gezündet, welche Art von Luftschlangen, Konfetti, Bomben und so, oder ist das so etwas, da sagt ihr, nee, das ist unser Veranstalterteil und das ist eure Choreografie sozusagen, oder ist das wirklich auch mit den Künstlern danach abgestimmt?
Gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass grundsätzlich die meisten Künstler für ihre Tourneen oder für ihre Hardticket-Shows, die haben eigene Vorstellungen. Ne? Da gibt's ja immer die Rider, die Technical Rider, wo muss welche Lampe hängen? Und da steht dann auch drin, okay, wie viel Flammenwerfer sollen auf der Bühne sein? Wie viel Konfetti-Schüssen? Das ist so für die Solo-Shows der Künstler, gerade im Pop- und Rock-Bereich, ist das absoluter Standard. Auf Dance-Musik-Festivals, wie bei Pabrukaville, geben wir einen gewissen Rahmen vor. Weil zum Beispiel unsere Bühne mit 170 Metern ist halt einfach dreimal so groß wie die Bühne von Festival XY. Bei uns passen 32 Flammenwerfer drauf, bei Festival XY nur 6. Da muss man dann einfach ein bisschen adaptieren und gucken, was man denen anbietet. Wir machen das allerdings schon so, dass wir eine sehr detaillierte technische Skizze unserer Bühne und unserer Pyro-Shots und Positionen, das, was wir uns so vorgestellt haben mit unserem Team, dass wir das den Künstlern im Mai, spätestens Anfang Juni zur Verfügung stellen. Und dann setzen die sich hin mit ihrem Technikteam, mit dem Tourmanager, mit dem Showproducer und ähnliches. Und dann fangen die an, okay, dann wo sind Videoleinwände? Wie kann ich die für den Content, den ich für meinen Künstler gerne nutzen möchte, adaptieren? Ist die Videoleinwand rund oder ist sie eckig oder ist sie rechteckig oder sind das Streifen oder was auch immer? Und das ist dann so ein bisschen die Hausaufgabe für unsere Künstler, die wir buchen, dass wir denen sagen, okay, pass auf Leute, das ist das Material, mit dem ihr arbeiten könnt. Let's go. Und dann dürfen die gucken, wie sie das, was sie das Ganze, den ganzen Sommer überspielen, für uns anpassen. Im besten Falle, freuen wir uns natürlich auch immer drüber, kommen die natürlich mit sehr uniquem Content. Oder wenn irgendjemand sagt, ich hätte gerne noch 2, 3 Konfetti-Cues-Schüsse, dann können wir sicherlich auch darüber reden.
Das klingt auf jeden Fall alles krass aufwendig. Mhm. Also so, ne, diese ganze Detailplanung und auch, was du vorher erwähnt hattest, da Hütten hinzukarren, das Wasser wegzufahren. Und du hast von einem Pool gesprochen, wo ich mir denke, wow, ihr seid irgendwo im Nichts und baut dann einen Pool auf. Und ich kann jedem empfehlen, dieser diesen Podcast hört, der oder die, schaut euch mal die Homepage von Pabrukaville an, weil da sieht man mal Bilder und man hat echt das Gefühl, man ist in einer komplett anderen Welt angekommen. Was mich mal interessieren würde, wie plant ihr solche Experiences? Weil ich meine, ihr müsst ja jedes Jahr wieder was Cooles bieten. Und du kannst ja nicht jedes Jahr das Gleiche machen, ne? Also wie kommt man da auf neue Ideen?
Also tatsächlich ist das Festival damals ja schon entstanden aus der relativ simplen Idee, lass mal eine Party planen, die wir selber feiern können oder die wir selber feiern wollen. Weil natürlich war 2014, da gab's ja auch, da war ja noch so eine Lovebreak-Katastrophe, hatte ja noch so Nachwehen, 4 Jahre später, da ist ja nicht viel im Dance-Bereich entstanden. Und zeitgleich ist es so, dass David Guetta, Robin Schulz, Felix Jähn, alle Künstler wurden total bekannt. Also Dance-Musik wurde in dem Zeitpunkt populär. Und wir haben uns einfach nur gedacht, was möchten wir als Gast selber erleben? Möchten wir auf ein Dixi-Klo gehen oder möchten wir auf eine wassergespülte Toilette gehen? Und dann haben wir tatsächlich diese Unterdrucktoiletten irgendwann mal, wo wenig Wasser, wie im Flieger, ja, also wie im Flieger, diese Unterdrucktoiletten, die haben wir dann gefunden und haben dann gesagt, so, hey, das ist aber genau das Ding, was wir wollen. Und so gehen wir eigentlich von vorne bis hinten durch das Festival, von der Anreise, okay, was macht Sinn? Wann kommen die Leute? Was müssen wir denen an Informationen mitgeben, damit sie schnell durch den Check-in kommen? Wie können wir den Ticket-Check-in-Prozess optimieren? Aber eben dann auch diese verrückten Elemente, die alle irgendwie in unser Stadtkonzept passen. Und wir denken uns dann auch so zum Beispiel, warum hat Pabrukaville noch kein Altersheim? So, und dann kam zufällig zum Beispiel ein Partner an, der auf der Suche nach einer guten Idee war. Und dann haben wir zusammen ein Altersheim für Perukaville auf die Beine gestellt. Und wir haben dann Markus Krebs zum Beispiel an die Theke gesetzt, der dann da die ganze Zeit irgendwelche altbackenen Witze erzählt hat. Das war super, ja. Und da waren Leute, die waren als also junge Statisten, die waren verkleidet als so Grannies. Also die sahen aus wie alte Leute, die da mit so einem Rollator da rumgefahren sind. Und auf einmal haben die dann Salto rückwärts gemacht. So völlig weird. Boah, oder es gibt Secret Stages einfach, weil wir irgendwie aus einer Laune mal irgendwann mal ein Auto in unserer Werkstatt umgebaut haben zu so einer total verrückten Vogel-Auto-Stage. Also so richtig crazy, bisschen Mad Max-Style. Und da haben wir gesagt, was machen wir damit? Ja, lass doch mal eine Secret Stage aufmachen, die irgendwie 24 Stunden lang spielt. So, das ist das sogenannte Wäldchen. Das gibt's inzwischen. Also wir sind da echt immer zu haben, auch für Partner, die zu uns kommen, Sponsoren. Wir wollen nämlich, dass die nicht mit ihren normalen Sponsoring-Modulen ankommen, weil die hat man auf anderen Festivals im Zweifel gesehen oder sie passen auch einfach nicht in unser gesamtes Stadtkonzept, sondern ein Bierpartner beispielsweise, der macht dann mit uns die Warsteiner Church. Da wird dann eine echte Hochzeit gemacht und es gibt für alle Gäste auch die Möglichkeit, seinen besten Freund, seine beste Freundin oder beide zusammen für die Zeit in Perukaville zu heiraten. Und dann gibt's natürlich am Ende nicht nur einen Segen, sondern auch ein Bier. So. Also solche so Mehrwertgeschichten, die wir machen. Ich bagger immer noch an der Deutschen Post, dass sie mal unser Postoffice sponsert, aber das dauert noch.
Die haben keinen Bock.
Dauert ein bisschen, das dauert halt ein bisschen, ne? Muss man wahrscheinlich ein paar Jahre Geduld mitbringen. Aber das mit den Kooperationen ist wirklich auch ein sehr spannender Themenkomplex. Also wie ich das richtig verstanden habe, so ist es euch schon wichtig, dass sich die Marken, mit denen ihr zusammenarbeitet, auch ein Stück weit in euer Gesamtkonzept integrieren, also dass sie auch irgendwie einfach in diese Stadt hineinpassen. Wie weit geht denn da eigentlich dann die Zusammenarbeit? Ist das dann so, dass ihr dann auch sagt, also hallo Marke XY, wenn ihr was mit uns machen wollt, wir können euch auch ein Stück weit helfen, irgendwie ein Konzept für Perukaville zu entwickeln? Oder sagt ihr, nee, pitcht mal bei uns sozusagen, stellt uns mal was vor und dann entscheiden wir, ob das bei uns reinpasst oder nicht. Also wie tief kann das gehen?
Beides, weil wir haben auch eine Schwesterfirma, die das Büro Boroboa, die macht solche Konzepte für unsere Partner. Wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt einen Medienpartner, Radio 1 Live, den haben wir, jede Stadt braucht nämlich einen Radiosender. Den haben wir also ein Radiostudio gebaut mit großer Schiebetür, wo dann die Künstler teilweise zum Greifen nahe sind für unsere Gäste, was aber dann oben große Antennen drauf hat und Screens, so dass man Live-Radio miterleben kann. So, das sind dann also Sachen, die bauen wir dann für sie oder für die Partner. Natürlich sind wir auch immer offen, wenn jemand sagt, ich habe hier die und die Idee, das würden wir gerne machen. Aber es gab auch schon Situationen, wo wir dann Partnern sagen mussten, ist total nett, dass ihr kommen wollt, aber ehrlich gesagt passt das nicht. Da müssen wir aufpassen. Dann geht doch lieber zu dem anderen Festival, zu San Remo, weil da brauchen wir noch Partner.
Aber ist es dann, weil deren Konzept nicht passt oder weil die Marke nicht passt? Weil wenn man sich jetzt mal so anschaut, was sich im Festival-Business in den letzten Jahren so getan hat. Also natürlich, Getränke sind relativ naheliegend, dass die sich auf Festivals präsentieren. Aber wir sehen ja auch mittlerweile Handel, Banken und Versicherungen, Parfümhersteller, Modelabels. Ein Fruchtgummihersteller hatte auf dem Wacken Open Air letztes Jahr eine große Veranstaltung gemacht. Also das ist ja wirklich von bis. Also
Ja, genau. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist bei uns die ING, die Bank, die Online-Bank, die wollte auf jeden Fall den Livestream präsentieren, weil er auch unfassbar millionenweit Reichweite hat. Aber wir haben ja bei uns auch eine Perukaville-Währung, nämlich die Token. Das heißt, wenn du kannst bei uns nur in Token bezahlen. Und diese Token bekommst du an der Bank of Perukaville. Es ist natürlich super naheliegend, dass sie dann diese Bank of Perukaville auch branden. Aber die Entscheidung quasi, dann alles orange zu pinseln und dann ein Konzept dafür zu entwickeln, das finde ich super cool, dass sie das mitgemacht haben. Und gesagt haben, ja, also wir machen nicht nur den Livestream mit der großen Reichweite, sondern wir möchten auch wirklich integriert sein in der Stadt. Und das haben sie mit der Bank of Perukaville, finde ich, absolut genial gemacht.
Kannst du da mal kurz noch was zu erzählen? Ich finde das nämlich mega spannend mit den Token. Ich habe mich nämlich gefragt, wieso macht ihr das eigentlich?
Ja, ist total gute Frage. Es ist interessant, weil in Deutschland sind diese Token relativ selten. Also das heißt, das sind so viereckige Chips, die man in so Streifen kaufen kann. Es gab ja früher immer diese Wertmarken auf Papier. Und dadurch, dass wir so dicht an der holländischen Grenze sind, haben wir auf fast eigentlich jedem holländischen Festival diese Token gesehen, diese Automaten, weil du kannst sie über Automaten auch ausgeben. Und das fanden wir dann total spannend insofern, als dass es kein Papier ist. Du brauchst nicht für jeden Automaten oder für jede Ausgabe brauchst du jemanden, der hinter dem Schalter sitzt, sondern du kannst es halt über EC-Karte und sagst dann, ich hätte gerne 100 Token und dann kommen die unten raus, zack. Gleichzeitig sind die relativ fälschungssicher. Es ist so, dass man die relativ gut wiegen kann. Also man muss nicht jeden einzelnen davon zählen. Das hat sehr viele pragmatische Gründe und lustigerweise Token, viele denken, wir hätten den Namen erfunden, aber nee, das ist tatsächlich ein System, was wir in den Niederlanden uns einfach schlauerweise abgeschaut haben bei anderen Veranstaltern.
Doofe Frage, warum nicht einfach Bargeld los und halt mit
RFID? Weil wir da tatsächlich, spannende Frage, machen ja auch viele. Der Vorteil liegt vor allen Dingen darüber, dass du eigentlich eine genauere Information hast, okay, wer hat an welcher Bar wie viel getrunken oder an welcher Bar ist jetzt noch was los und wo kann man früher Personal einsparen oder ähnliches. Das ist richtig. Der Aufwand allerdings, die komplette IT-Infrastruktur dahinzustellen, ist schon sehr enorm. Denk dran, wir müssen jeden Tropfen Wasser hin und wieder wegbringen. Das gilt auch für Stromkabel, Daten etc. Und ja, okay. Es gibt schon zu viele, meiner Meinung nach, also unserer Meinung nach, wirklich zu viele Systeme, die dann auch mal abgestürzt sind und den
das wäre ein Killer.
Den mehr, genau, was willst du dann machen? Also wir haben zwar kostenloses Wasser überall an mehreren Stellen, also das gibt's bei uns an so Zapfhähnen. Aber wenn du dann irgendwann einen Totalausfall hast vom System, ja, dann musst du nachher noch Getränke rausgeben, damit die Leute nicht verdursten. Also so, ne, wenn das irgendwie über Stunden gehen würde.
Ja, stimmt.
Klar. Insofern, sagen wir mal so, uns konnte noch keiner überzeugen von Token auf RFID, Cashless Payment, dass sich das wirklich unterm Strich rechnet. Und irgendwie würde uns auch was fehlen, weil dann wäre unsere Währung ja weg. Also von daher bleiben wir gerne bei den Token erstmal.
Ja, es passt natürlich auch einfach wunderbar auch einfach in eure Gesamtthematik hinein, dass ihr auch eine eigene Währung habt, die dann natürlich, mit dem man dann auch die Leute dann ihre Sachen bezahlen könnt, weil ja, das ist natürlich dann irgendwie innerhalb von so einem Stadtstaat, den ihr dort aufbaut, ja innerhalb sich der ganzen Logik dann ja auch total plausibel. Essen und Trinken kann man damit auch bezahlen und ja, also wir haben das, du hast das eingangs schon ein bisschen gesagt, dieses oder im Vorgespräch war es, glaube ich, also Hospitality ist ein Faktor, der immer wichtiger wird im Festivalbereich. Und ja, früher gab es die Würstchenbude. Die gibt's natürlich auch immer noch, die Würstchenbude. Aber was ihr in den letzten Jahren alles gemacht habt, also ihr hattet einen eigenen McDonald's aufgebaut in so einem Steampunk-Look, in dem die Gäste sich auch irgendwie die eigenen Burger zusammenstellen konnten.
Das war im Artist Village. Der Secret McDonald's im Artist Village. Das war immer ganz witzig, weil sich alle Leute gedacht haben, ey, wo kommen diese ganzen Burger hier eigentlich her? Und das ist so, dass wir mit McDonald's eine sehr coole Kooperation haben. Und zwar ist das der kleinste McDonald's auf einem Festival. Ich glaube, es ist sogar der einzige, der im Artist Backstage ist auf einer ganzen Welt. Und das macht ein Kooperationspartner, Mac Prünte, schöne Grüße an der Stelle, die dann wirklich mit ihrem Team dann auch eigene Burger uns machen haben lassen. Und das war das Witzigste aller Zeiten, weil ich dachte, ja, die ganzen Künstler, die wollen da bestimmt hochkarätiges Essen haben und so. Ja, nix da. Also jeder Headliner hat sich da mit Schmackes einen Big Mac in die Fresse gehauen. Also das habe ich noch nie erlebt. Die Leute rasten heute noch aus oder das ist die beliebteste Frage von Künstlern an mich. Is the McDonald's coming back? Calm down, dude. Also ja, genau. Solche Sachen machen wir, aber wir machen auch für die Gäste, gibt es einmal den Bereich, also die Food Courts, wo dann auch aus vor allen Dingen von lokalen Partnern, da legen wir übrigens auch sehr viel Wert drauf, die Würstchen kommen halt vom lokalen Metzger, die Betreiber der Essens, der Food Courts sind lokale Gastronomen. Das sind Sachen, genau. Und dann gibt es nochmal so ein bisschen so die Premium-Fraktion. Wir haben beispielsweise, es gibt Fisch und es gibt verschiedene asiatische Buden. Das sind dann halt so die Street-Food-Sachen, wo du nicht so viel Masse machen kannst. Das ist ja ganz klar. Wenn du hochqualitativ hochwertige Sachen anbieten möchtest, dann brauchst du halt Zeit. Und deshalb bieten wir das auch an. Aber für jeden, der mal eben kurz nur eine Pommes-Currywurst haben will, haben wir natürlich auch genug Angebote.
Was ist der Kassenschlager im Food-Bereich?
Currywurst. Traurig, das ist.
total okay. Nee, aber ich finde das interessant, ne? Klar, also weil du schon, wie du schon sagst, also das von der Pommes Currywurst, aber es geht ja wirklich hoch bis zum Festival Gourmet-Restaurant, ne? Also Björn Freitag in Nordrhein-Westfalen, relativ bekannter TV-Koch und Gastronom aus Düsseldorf. Der hat ja bei euch schon neben der Hauptbühne ein Restaurant betrieben. Mhm. Also auf so eine Idee muss man ja auch erstmal kommen. Und wie funktioniert dann so ein Restaurant auf einem Festival?
Also das war eine sehr, sehr coole Kooperation. Die haben wir leider nach Corona, haben wir das auch aus Platzgründen an der Mainstage nicht mehr fortführen können, weil man braucht da halt schon Platz für. Ne? Also man konnte sich da einbuchen. Es gab zwei Zeiten, wann man dort essen gehen konnte. Und man hatte halt wie auf einer Terrasse mit bester Sicht zur Mainstage hat man dann quasi da im Restaurant gesessen. Und dann gab es halt mehrere Gänge mit Weinbegleitung. Und das war eigentlich wie in einem normalen Restaurant, halt nur eben auf einem Festival. War wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Wir werden bestimmt auch nochmal einen würdigen Nachfolger für diese Idee finden.
Da würde ich gerne mal kurz eingrätschen. Und zwar Wir sind so ein bisschen wie Perukaville gerade, weil ihr habt immer Überraschungen für eure Teilnehmer und wir haben auch eine Überraschung für dich. Nämlich, falls du den SIP-Podcast schon mal gehört hast, wir haben immer eine Frage einer Gästin oder eines Gastes, die quasi zu dem Thema passt und die passt gerade wunderbar hier rein. Und zwar kommt die Frage heute von Eva Maria Seidel, die ist Vorständin für das Thema Wachstum und Strategie beim Frauennetzwerk für Food Service. Ja, die hat eine ganz spannende Frage für dich. Ich spiele die mal ab.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hi Bernd, hier meine Frage. Ich würde gerne wissen, und zwar ein bisschen aus dem Food-Nähkästchen geplaudert, was war oder ist das am meisten verkaufte oder auch nachgefragteste Gericht, Food-Item oder anders ausgedrückt, wie kulinarisch innovativ darf bzw. kann ein Festival mit über 200.000 Besucher und Besucherinnen denn eigentlich sein, insbesondere wenn viel Alkohol im Spiel ist? Ich freue mich auf deine Antwort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr spannend. Also im Endeffekt, wir sind ja schon eine Großstadt, aber die Leute haben trotzdem Hunger und sie sind vor allen Dingen, sind sie ja 3 bis 5 Tage, wenn sie von Anfang an bis zum Ende campen, sind sie ja bei uns. Das heißt, bei den meisten fängt es tatsächlich morgens an mit einem Brötchen vom Pennymarkt. Wir haben ja auf unserem Campingplatz einen gigantisch großen, sogar den weltweit größten Penny-Store. Es gibt keinen größeren auf dem ganzen Planeten, das ist der größte. Und die haben eine Bake-Off, also diese Backstraßen, die sind unfassbar. Ich weiß nicht mehr, wie viele, das waren so 16, 20 oder sowas, Bankautomaten, die wirklich nonstop Brötchen und irgendwelche Bake-Off-Produkte wie Wurstbrötchen oder Schinken-Käse-Croissants oder ähnliches gebacken haben. Die Anzahl der Brötchen, die auf dem Perukaville verkauft wird, ist 6-stellig. Ich habe mal irgendwann, weiß ich nicht mehr, wie viele, 40.000 Mini-Pizzen oder so, bitte nagelt mich nicht fest, aber das war so ungefähr die Zahl. Also es fängt schon mal damit an. Da sind die Leute auch sehr pragmatisch und gehen einfach mal eben kurz durch den Penny und holen sich dann eben das Brötchen und vielleicht noch ein Warm-Up-Bier morgens, wer weiß. Es gibt aber auch Kaffeestationen tatsächlich. Auf dem Festival sind die meisten tatsächlich wie auf einem Volksfest. Sehr einfach, darf ruhig fettig sein. Pommes Currywurst hatte ich ja schon erwähnt, ist einer der Highlights. Aber eben auch vegetarische Sachen sind ja deutlich mehr im Kommen. Da haben wir auch ein entsprechendes Angebot. Aber zum Beispiel auch der lokale Bäcker bei uns aus der Region hat verschiedene Backwaren. Dann die Eisdiele. Noch besser. Wir haben unseren Bio-Früchtehof aus der Nachbarschaft. Der macht richtig geile Fruchtcocktails. Den kann ich auch sehr empfehlen. Also von daher, es ist für alle was dabei. Die große Masse ist da, glaube ich, aber bedarfsgerecht mit Pommes, Currywurst, Mayo abgefrühstückt.
Ja, aber es ist auch ein wichtiges Learning, weil ich meine, der ein oder andere, der sich vielleicht überlegt, sowas zu starten, ich meine, es gibt ja auch viele kleinere Events jetzt in den Regionen, ne? Das war ja auch so ein After-Corona-Ding, dass es eher kleiner wurde und so ein bisschen dezentraler. Die werden sich ja auch fragen, was soll ich denn da jetzt anbieten? Ne? Und die stellen sich vielleicht auch die Frage, naja, ist es denn mit Pommes, Rot-Weiß und Currywurst halt getan? Und es ist trotzdem spannend zu hören, dass trotz der ganzen Trends, ne, vegan, vegetarisch, whatever, ist ja völlig egal, dass das trotzdem immer noch am meisten zieht.
Ja, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass es ein Unterangebot an coolen Foodtrucks gibt. Also wir hatten zum Beispiel beim Sanremo Festival das Problem, dass wir das Verhältnis ein bisschen unterschätzt haben. Bei dem Festival, weil da ging es auch mehr um Street Art und um Street Food, da kamen tatsächlich die Foodtrucks irgendwann nicht mehr hinterher und dann haben wir auch gesagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall fürs nächste Jahr ändern. Man kann sich aber, und da kenne ich auch Veranstaltungen, die leider richtig auf die Nase gefallen sind, weil sie sich nur auf Foodtrucks verlassen haben. Man braucht wirklich 2, 3 Stände, wo einfach Masse passiert. Weil ansonsten, es gibt nichts Ärgerliches und auch gerade für Gastronomen, da bleibt einfach Geld auf der Straße liegen, wenn die Leute 3/4 Stunde für eben das besondere Würstchen oder für die Tofu-Gerichte anstehen müssen. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja, bin ich voll bei dir. Also auch als Besucher von Veranstaltungen finde ich halt auch zum einen, natürlich ist es toll, irgendwie gutes Streetfood essen zu können und so, aber wenn man weiß, okay, nee, soll das wirklich mal schnell gehen, dann ist es natürlich gut, wenn man dann entsprechend dann auch so eine Quick-Service-Alternative hat. Also ein McDonald's ist natürlich das mehr Quick-Service geht ja fast nicht sozusagen. Nee. Und wie ist es eigentlich bei Getränken? Also natürlich Bier und Festival, das ist eine ja lebenslange Partnerschaft, aber welche Drink-Trends gibt's denn da so? Sind das ausschließlich die Shots oder was seht ihr so im Bereich Longdrinks, vielleicht sogar Cocktails? Wie sind da so die Entwicklungen auf den Festivals, wenn sich im Bereich Food auch so viel tut?
Tatsächlich sind wir bei uns mit Perukaville und Sanremo relativ starke Bierfestivals. Also das sehen wir auch, weil die Leute sehr, sehr lange bei uns auf dem Gelände sind und viele bleiben dann erstmal beim Bier, je nachdem, wie das Wetter dann auch ist. Wenn es sehr heiß ist, dann ist man auch schneller nochmal bei AFG, also bei den alkoholfreien Getränken. Aber gerade bei den Mädels ist natürlich total cool, mal eine Dose mit irgendwie Spirituose, die gemischt ist. Das finde ich ist absoluter Trend. Also alles, was in der Dose ist, können wir auch einfach so rausgeben, sobald es geöffnet ist. Das sind definitiv, und vor allen Dingen macht es im Handling einfach. Ja, Dose auf, Token entgegennehmen, fertig. Also Mischgetränke, auch ja, im Spirituosenbereich, sind absolut im Kommen, sehen wir auch oft.
Und wie ist das so mit, also wir haben ja auch schon über Gastrotrends gesprochen, der Jan-Peter und ich, und da war ja alkoholfrei ein Riesenthema. Du hattest das gerade schon kurz angesprochen. Merkt ihr das auf den Festivals auch? Also zum Beispiel auch auf der Wiesn war dieses Jahr teilweise Wasser ausverkauft, wo man sich denkt, Leute, kein Geld mehr für Bier oder, ja, kein Joke. Ich habe mir auch gedacht, ich höre nicht richtig. Wasser?
Kannst du Milch haben?
Man sich damit nicht nur die Hände so?
Gab es da nicht noch Milch stattdessen?
Da bin ich tatsächlich ausgestiegen, weil ich mir dachte, Leute, ernsthaft? Merkt ihr das auch oder ist das eher so ein, also im echten Leben vielleicht, aber wenn ich am Festival bin, lasse ich es krachen?
Tatsächlich ist das, wir haben uns in der Corona-Zeit sehr viel mit dem Thema Generation Z, also mit den ganz jungen Festivalbesuchern beschäftigt. Das ist tatsächlich ein Ding, dass viele Alkoholismus kacke finden. Also vor allen Dingen das richtige Binge-Drinking. Ne? Das zeigen ja auch immer mehr die Statistiken aus den Krankenhäusern. Also die Jugendlichen hast du ganz selten oder seltener im Krankenhaus, weil sie halt so besoffen sind, dass denen der Magen ausgepumpt wird. Wir merken das tatsächlich auch bei den Jüngeren, dass sie schneller mal zu einem AFG greifen. Wasser gibt's ja, wie schon erwähnt, auch kostenlos. Wir hatten zum Beispiel ziemlich die Situation, cool, wir haben so Plastik, also aus recyceltem Plastik hatten wir so Trinkflaschen, die wir den Gästen für, ich glaube, 5 € angeboten haben. Die konnte man sich mit so einem Clip, konnte man sich die an die Hose machen. Und dann konnte man an den Free Water Stations, konnte man sich Free Water holen. Man konnte sich auch Free Water holen, wenn man die nicht hatte, aber wir haben 10.000 Stück von den Dingern verkauft. Darauf wollte ich hinaus. Und das zeigt ja, dass die Leute schon auch auf sich Acht geben und dieses Self-Care, also taking care of myself and my friends, das ist ein Riesending bei der Generation Z. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch so, dass das Thema, ich sag mal, übermäßiger Alkoholkonsum ein bisschen in Verruf geraten ist bei den Jüngeren. Nichtsdestotrotz, wir haben mehrere tausend Hektoliter Bier und auch vor allen Dingen Spirituosen dabei. Ich glaube, bei uns wollen die Leute vor allen Dingen auch nochmal eine gute Zeit haben und mal einen wegkippen.
Das sei ihnen auch mehr als vergönnt. Absolut. Also gerade, weil du Generation Z schon, das Stichwort schon viel, das ist ja die Generation, die ja unter dieser Corona-Zeit auch in der Form natürlich sehr stark erlebt hat, dass sie nicht ausgehen konnte, nicht in die Clubs gehen konnte, nicht in die Bars gehen konnte, nicht auf Festivals gehen konnte, nicht auf Konzerte gehen konnte, nicht an die Uni gehen konnte, was auch immer. Also eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause gesessen hat. Und jetzt bitteschön alles wirklich auch nachholen darf. Was dieser Generation auch wichtig ist, ist eigentlich allen Generationen wichtig, aber dieser ganz besonders, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und ja, also ich meine, kein großes Festival oder eigentlich gar kein Festival kommt mehr ohne ein Nachhaltigkeitskonzept aus. Also hier in Berlin gibt es zum Beispiel so einen Verbund, Clubtopia nennen die sich, die machen relativ viel auch so Beratung für große und kleine Festivals, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ihr habt da sicherlich auch ein eigenes Konzept für dieses Thema. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was da so alles Teil dessen ist?
Genau, für große Veranstalter oder für Veranstaltungen unserer Größenordnung, wir sind ja das größte deutsche Dance Festival, ist das natürlich ein absolutes Must-Thema. Wir haben nach dem Festival leider immer diese doofen Bilder von der Campsite, weil die Leute ihren Müll nicht mitnehmen. Aber wir haben schon seit Jahr 1 haben wir gewisse Konzepte installiert, um genau den Müll auf dem Campingplatz zu vermeiden. Punkt 1 ist einmal dieser Supermarkt. Das heißt, wir sagen den Leuten aktiv, Leute, hört bitte auf, eure Getränke mit zu uns zu bringen. Ihr bekommt sie zum normalen Einkaufspreis. Ihr bekommt die Wurst gekühlt bei uns zum Einkaufspreis. Bitte schleppt die Sachen nicht mit, weil wir wissen, ihr werdet sie eh nicht mit nach Hause schleppen, wenn ihr sie nicht aufgegessen habt. Ja, die Dosenravioli, meinst du, wie viele Dosen da teilweise gelegen haben? Also früher Katastrophe, was wir da an Festival- und Hansa-Dosen geschleppt haben. Ich weiß, und wir haben auch Paletten da stehen lassen, als ich damals noch, ja. Das wollen wir zum Beispiel mit der Motivation, zu diesem Festival-Supermarkt zu gehen, wo du alles gekühlt und on-demand kriegst, zum einen verhindern. Das klappt auch sehr gut. Zum anderen ist es schon so, dass wir auch, was den Pfandbereich angeht, mit EVs, also mit Vereinen zusammenarbeiten, die Pfandspenden aufsammeln, weil manchmal sind die Gäste sogar zu faul, ihren wirklich wertvollen Pfand zum Pfandautomaten zu bringen. Dem entgegnen wir mit Pfandsammlern, also mit unseren eigenen Pfandsammlern, die dann das Geld sammeln. Und das waren letztes Jahr 30.000 Euro. 30.000 Euro muss man sich echt mal wegtun. Das sind ein paar hunderttausend, also über 100.000 Dosen, 120.000 Dosen. Die haben die gesammelt und haben da wirklich junge Musikprojekte unterstützt, wo zum Beispiel Kinder aus benachteiligten Familien, die sich kein Instrument leisten konnten, dass die dann einfach mal Trompete oder Gitarre lernen konnten. Da gibt's ganz viele super Beispiele zu. Zum Thema Nachhaltigkeit überlegen wir natürlich auch, wir sprachen soeben davon, jeder Tropfen Wasser muss hin und wieder zurück und das gleiche gilt für Energie. Natürlich checken wir auch, ob es Wasserstoffgeneratoren gibt oder ob es andere Möglichkeiten gibt, wie wir die Leute darauf aufmerksam machen können, dass sie ihre Zelte, wenn sie die nur einmal benutzen wollen, sind, dass sie die an einem gewissen Punkt abgeben und dann werden die quasi durch eine wohltätige Organisation gereinigt und die werden dann wieder als Zelte für bedürftige Kinder eingesetzt oder aber dass die Zeltstoffe werden benutzt und dann werden Duschvorhänge für Studenten oder ähnliches hergestellt raus. Also das sind schon Konzepte, die wir bereits installiert haben und die auch echt gut funktionieren.
Super.
Im besten Falle können wir die auch mal nochmal irgendwann verkaufen, da werden wir nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wir sind kontinuierlich eigentlich daran, sowohl unsere Gäste zu sensibilisieren, ihren Müll mitzunehmen oder aber so wenig wie möglich Müll zu produzieren. Und zeitgleich versuchen wir natürlich auch, wie jeder Freizeitpark, müssen wir den schmalen Grat finden zwischen Einweggeschirr und Mehrwegsachen. Ja, nicht immer ist es sinnvoll, überall Mehrweg zu installieren. Beispielsweise Mehrweg-Teller oder ähnliches, ja. Die kriegen wir gar nicht gespült, weil wir kein Abwassersystem haben, weil wir ja auch die Hitze, die dafür notwendig ist, für diese Spülen, die müssen wir über ein Aggregat mit Diesel ranholen. Ja, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Dann kann man besser gucken, dass man ein vernünftig recycelbares Einweggeschirr organisiert und dann nimmt man lieber das als die Mehrweggeschirr, was man dann aufwendig mit sehr viel Diesel reinigen müsste. Das ist also ein schmaler Grat.
Oder Wasser, ich meine, was du gesagt hast, ne, wie viel Wasser brauchst du, um das dahin zu karren und so. Ja, das ist ein krass spannendes Thema. Wie ist denn das eigentlich so zum Thema Anreise? Weil du hattest vorher schon gesagt, ein großer Teil, oder was heißt ein großer, ein Teil der Deutschen ist halt ein Couch-Potato nach Corona geblieben. Die haben gelernt, die müssen irgendwo mal hin. Man kann jetzt auch Opa vom Sofa aus sehen und so, ne? Läuft irgendwie auch. Ist nur irgendwie doof, weil zu euch ist halt die Anreise jetzt auch nicht so super chillig, ne? Also zumindestens nicht, wenn man aus einem anderen Teil der Region Deutschland kommt. Was empfehlt ihr denn da?
Wir haben Busse. Auf unserer Webseite gibt es die Partybusse und die fahren quasi fast alle großen Städte in Deutschland an. Am besten möglichst frühzeitig sich dort melden, wer jetzt schon ein Ticket hat und sich denkt, ich möchte gerne möglichst umweltfreundlich zu uns kommen. Es gibt diese Reisebusse, die fahren dann zum Beispiel von München über Nürnberg nach Weeze, also jetzt nicht zu viel Umweg. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben bei uns alles, was aus dem Ruhrgebiet bekommt. Wir setzen jedes Jahr 32 Sonderzüge der Deutschen Bahn ein, sofern die Strecke befahrbar ist. Das haben wir auch schon seit Jahr 1 im Übrigen. Also wir haben das schon tatsächlich, das System schon ein bisschen länger auf dem Schirm, dass wir da auch den Leuten die Möglichkeit geben sollten, ohne Auto bei uns anzureisen. Und diese Sonderzüge werden vor allen Dingen von ganz vielen Leuten aus der Region sehr, sehr stark genutzt. Also das sind teilweise so voll, dass da kaum noch jemand reinpasst.
Cool.
Genau, so sehr in der Pampa seid ihr auch gar nicht. Also ich meine, es ist ja Nordrhein-Westfalen war noch.
Stündchen von Düsseldorf, sage ich.
Stündchen von Düsseldorf, ja. Okay. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, aber wir wollen vielleicht mit dir zum Schluss nochmal ein bisschen rauszoomen und über das Veranstaltungs- und Event-Business so im Allgemeinen so ein bisschen sprechen. Also wir haben natürlich die große Herausforderung in der gesamten Branche, dass es an Personal fehlt. Du hast ja auch schon gesagt, ihr sucht auf jeden Fall auch noch nach Leuten. Das wird sicherlich auch in diesem Jahr, es wird ja nicht einfacher in der gesamten Branche. Ja, wie geht ihr mit dieser Thematik um oder was glaubst du auch, wie sich das für das gesamte Festival-Business verändern wird? Also welche Herausforderungen hinsichtlich Personal sieht man sich eigentlich jetzt gerade konfrontiert?
Ich glaube, wir fragen uns alle, wo die Leute eigentlich hin sind, ne? Das ist die spannende Frage. Ich habe die Antwort immer noch nicht gefunden, auch nicht jetzt ein Jahr nach Corona. Gerade für die einfachen Jobs, ne? Es gibt Unternehmen, die Festivalgelände sauber machen, die rekrutieren ihre Mitarbeiter oftmals in den osteuropäischen Ländern und da ist natürlich gerade aufgrund der Ukraine-Krise super viel Anspannung. Das heißt, da fehlen eine Menge Menschen, die uns immer unterstützt haben im Sommer und gutes Geld bei uns verdient haben. Aber auch die Facharbeiter sind in der Corona-Zeit ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, der war jedes Jahr bei uns Rigger, also der hat quasi die Bühnenteile unter die Decke gebracht. Der musste in der Corona-Zeit, Fliesenleger musste der werden. Und der ist dann letztes Jahr aus seinem Job, hat er sich Urlaub genommen, um dann bei uns wieder Rigger sein zu dürfen für 4 Wochen. So, und das sind natürlich Leute, die uns wirklich dann fehlen bei den vielen Veranstaltungen. Tatsächlich haben wir das Glück, dass wir mit Paruka und San Hemo ja relativ spannende Marken auch haben, wo die Leute gerne Teil des Teams sind, weil wir auch einfach glaube ich, viel Spaß in den Backen haben, wenn wir auf dem Gelände sind. Aber in der Gesamtmasse fehlen die Leute. Und ich hoffe sehr, dass der Beruf in der Veranstaltungs- und auch in der Gastroindustrie, dass wir einfach ein super geiles Produkt haben, wo die Leute auf kurz oder lang wieder zurückkommen wollen. Weil ich glaube schon, dass derjenige, der Festival im Blut hat, der wird nicht lange Schreiner oder Fliesenleger bleiben oder Metallbauer, sondern der will irgendwann wieder zurück an die Mainstage und in den Backstage-Bereich.
Glaube ich auch, ja.
Ja, ich erinnere mich noch ganz gut an vorletztes Jahr, da war ich am Kudamm hier und da auf einmal begann ein mörderischer Lärm. Ich dachte, was ist da los? Und dann fuhren da unglaublich viele so Festival-Trucks vorbei, also wirklich so von den großen Konzertveranstaltern. Und das war so eine Protestveranstaltung. Alarmstufe Rot hieß das, glaube ich.
Mhm, ja, genau. Alarmstufe Rot, ja.
Wo man dann erstmal einfach dann gesehen hat, ja klar, das ist eine Branche, die natürlich jetzt gerade wirklich vor großen Problemen und Herausforderungen steht. Jetzt sind wir Gott sei Dank wieder ein bisschen zurück in einer neuen Normalität. Aber was wäre auch so dein Wunsch vielleicht so ein bisschen auch an die Politik, an die Gesellschaft hinsichtlich ja dieses Kulturgutsfestival eigentlich? Also was glaubst du, was braucht ihr auch so ein bisschen an Wahrnehmung und Wertschätzung, um euer Geschäft gut machen zu können oder beziehungsweise einfach euch einfach auch diese Orte schaffen zu können, die ihr schafft?
Als Großveranstalter sind wir eigentlich in einer relativ luxuriösen Situation, dass wir tatsächlich gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, dass wir also solche Krisen auch abdämpfen können, dass wir uns zum Beispiel auch Ausfallversicherungen in der freien Wirtschaft haben leisten können, die wirklich, wirklich teuer sind, die uns auch in der Corona-Pandemie zumindest im ersten Jahr teilweise wirklich absolut den Arsch gerettet haben, ganz salopp gesagt. Aber gerade für die kleineren Veranstalter ist genau das Problem, Anreize zu schaffen, für Gäste wieder von der Couch runterzukommen und dann einfach zur Veranstaltung zu gehen. Es gibt zum Beispiel dieses Ticket für 18-Jährige. Ich weiß nicht, ob das bundesweit ist, ich meine wohl, oder nur NRW. Es soll einen Gutschein geben, wo 18-Jährige Kulturveranstaltungen besuchen können im Wert von 200 Euro. Nicht ein Ticket für 200 Euro, sondern mehrere. Das ist zum Beispiel eine super Initiative, um auch eben kleinere Veranstaltungen und kleinere Veranstalter, gerade auch die junge Kultur, weiter zu fördern. Das Problem ist nur, es weiß noch keiner, wie das Ding funktionieren soll. Da wünsche ich mir dann einfach ein bisschen mehr Durchsetzungswillen und vor allen Dingen auch einfach mal ein bisschen mehr Tacheles. Viele Sachen werden angekündigt, aber am Ende gucken vor allen Dingen die kleineren und mittleren Veranstalter viel zu oft in die Röhre, weil es einfach die Tools nicht gibt, wo man so solche Sachen beantragen kann. Oder weil die Tools, Hilfe, Unterstützung zu kompliziert sind, dann braucht man einen Steuerberater dafür, der auch nochmal extra Geld dafür nimmt. Also da sind schon die Hürden teilweise, finde ich, manchmal ein bisschen sehr hoch.
Ja, man sieht es ja gerade am Beispiel der Sonderzahlung für die Studierenden, ne, die jetzt seit irgendwie Herbst angekündigt ist und bisher haben es noch nicht geschafft, diese 200 Euro sind es, glaube ich, irgendwie an den
zu überweisen. Ja, schnell versprochen. Ja, und dann mal gucken, ob sich nachher noch jemand rührt. So fühlt sich das an. Tut mir leid.
Weil es technisch sehr kompliziert gemacht wird. Aber gut, vielleicht wird man dann ja feststellen danach, okay, das hätte man einfacher machen können, das wäre der einfache Weg und vielleicht ist das dann zukünftig dann so eine Art Blaupause für Sachen, wo es dann vielleicht besser geht. Also die Hoffnung darf man ja nicht aufgeben, dass es irgendwann funktioniert, genau.
Das wäre mein Wunsch.
Was ich aber auf jeden Fall cool fand, was du gerade gesagt hast, dass der erste Blick immer sein sollte, wie kriege ich Leute zu mir, was kann ich denen bieten? Ne? Das war auch das, was du vorher immer wieder gesagt hast. Ihr stellt ein Problem fest, was euch selber nervt, wie können wir das lösen? Und euer USP ist halt, dass ihr anscheinend super kreativ und crazy seid und dass es sowas halt in Deutschland in dieser Form nicht gibt. Ne? Genauso wie halt bei Rammstein, Flammenwerfer sind, die halt bis durch die ganze Decke rausgehen. Ne? Und ich glaube, das ist das, du darfst nicht austauschbar sein. Und das ist ja das Gleiche, was jedes Hotel das Problem hat, jede Bar, jedes Restaurant. Wenn du kein Gesicht hast, dann wird es wirklich schwierig. Und das ist vielleicht auch das, was sich die Veranstaltungsbranche einfach ein bisschen genauer anschauen darf. Zumindestens, wenn sie das Gefühl hat, sie struggelt so an Leute von der Couch runterbekommen, wie du es auch gerade gesagt hast.
Stillstand ist Rückgang. Ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie, da war das immer so. Stillstand ist Rückgang, hat man früher immer am Tisch gesagt. Insofern, ja, es ist auch in der Veranstaltungsbranche was dabei. Mhm. Ich meine, wenn ich mir jetzt wieder reise und manche Hotels angucke, dann denke ich mir auch so,
was ist bei euch passiert?
Was ist bei euch nicht passiert? Ne?
Genau, nix.
Aber ich will aber auch sagen, es gibt viele super Konzepte, die sich ja super entwickelt haben. Ja? Also da kann ich ja ganz viele nennen, vom Rumors über die 25 Hours und. Da sind ja Sachen entstanden in der letzten Zeit. Ey, mega. Ja? Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden.
Nee, absolut, das stimmt.
Nee, gar nicht.
Da tut sich sehr viel.
Aber wir sind ja quasi dann auch schon fast am Ende. Denn du fängst schon mit deinen Gastro-Geheimtipps an. Und ja, zum Ende haben wir noch mal eine kleine Überraschung, nämlich eine Schnellfragerunde.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Oh Gott. Arnold Schwarzenegger. Ich habe ihn wirklich mal auf einer Veranstaltung gesehen. Das ist unfassbar, wenn er spricht und über seine Art und Weise, wie er vom Menschen in der Steiermark zum Bodybuilder, zum Schauspieler und dann noch zum Governor geworden ist. Mit was für einem Mind-Thinking. Er hat ja teilweise ganz Millionen Aufträge an Filmen. Andersrum. Ich habe mal eine Presse von dem gehört, der hat mich angezündet. Und mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Es tut mir leid, der ist einfach ein Entrepreneur. Alter Belli.
Ich will jetzt aber auch mitkommen, weil das interessiert mich jetzt auch.
Der kann Stories erzählen, der braucht nicht mal ein Skript oder sonst irgendwas. Der erzählt einfach nur aus 20 Jahren von seinem Leben und du denkst dir, Alter Belli, ist der Wahnsinn.
Sehr geil, sehr geil. Welche Person außer Arnold Schwarzenegger hat dich inspiriert?
Tatsächlich eigentlich die Gründer von Veranstaltungen wie Sensation White, also die IDT-Gründer. Das ist eine große Dance-Firma in den Niederlanden. Und auch die Gründer natürlich von Tomorrowland und EDC. Also genau das waren die Sachen, wo ich damals gedacht habe, warum gibt's das in Deutschland nicht? Meine erste Sensation White, das ist so eine Dance-Veranstaltung, wo alle in Weiß gekleidet sind und wo dann ganz viele Tänzer sind und total abgefahren. Gibt's nicht mehr.
Da war ich
aber,
auch.
Ja.
Ich
2005
auch.
In Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen, da war ich auch.
Das war super.
Ja, super. Und ich habe mir nur gedacht, warum macht das keiner? Ja? Und dann bin ich ja weltweit, ich habe ja früher auch beim Radio gearbeitet, bin ich weltweit ja Festivals abgereist und Kasantip in der Ukraine damals sogar noch, das habe ich noch mitgemacht. Und da dachte ich mir auch so, Alter, das ist ein Festival, wo einfach keiner weiß, wer heute auflegt, aber alle haben einfach eine geile Zeit. Das war abgefahren da auf der Halbinsel Krim. Und die Veranstalter, die haben mich eigentlich mit am meisten inspiriert.
Und was war die beste Erfindung unserer Zeit?
Der Zapfhahn.
Love it, I love it. Na, wenn du mal überlegst, wie viele Bierflaschen du aufmachen müsstest.
Wir zapfen ja nicht mehr aus 50 Liter Fässern, sondern aus großen Tank. Also wir haben Tankbier, sprich das, was Wacken mit ihrer Bierpipeline hat, haben wir auch. Wir sind nur nicht in der New York Times damit gelandet, aber tatsächlich brauchen wir das auch, weil wir hauen so viel Bier durch. Das ist schon gut.
Und zum Schluss, ich ändere es mal ganz spontan ab, und zwar dein Festival-Geheimtipp. Welches Festival in Deutschland, sagst du, sollte man, außer natürlich euren Festivals, unbedingt mal besuchen? Oder ja, welches Festival findest du einfach richtig klasse?
In Deutschland, da gibt's auch viele, aber mein Favorite wäre tatsächlich Boomtown UK. Dann, wer es richtig abgefahren haben möchte, in den Niederlanden gibt's Camping Kitsch. Richtig abgefahren.
Camping Kitsch?
Also das ist Camping Kitsch, ist Karneval hoch 10. Mhm. Und Burning Man würde ich mir tatsächlich auch gerne nochmal angucken. Und das würde ich auch, glaube ich, vielen empfehlen, weil es schon gut sein soll.
Okay, das waren jetzt alles keine Festivals in Deutschland, aber die Niederlande sind ja nicht ganz so weit und UK ist ja fast auch vor der Haustür. Insofern lassen wir das mal gelten. Auf jeden Fall. Ja, klasse.
Und sagen danke.
Ja, super. Vielen Dank für die tollen Einblicke und ja, alles Gute auf jeden Fall für die Festivalsaison 2023.
Vielen, vielen Dank euch und auch an alle Zuhörer. Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten und toi, toi, toi. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.